Vor der Weiterreise nach Moskau bekam Humboldt nochmals Post. Zwei Schreiben vom älteren Bruder, den die Einsamkeit geschwätzig machte, einen langen Brief von Bessel und eine Karte des tief in Magnetexperimente versunkenen Gauss. Er nehme die Sache jetzt ernst. Er habe eigens eine fensterlose Hütte errichten lassen, die Tür luftdicht, die Nägel aus nicht magnetisierbarem Kupfer. Zunächst hatten die Stadträte ihn für verrückt gehalten, aber Gauss hatte sie so lange beschimpft, hatte gedroht und gejammert und ihnen völlig erfundene Vorteile für Handel, Staatsrenommee und Wirtschaft in Aussicht gestellt, dass sie schließlich zugestimmt und die Hütte neben der Sternwarte gebaut hatten. Nun verbrachte er den Großteil seiner Tage vor einer langen, in einer Verstärkerspule pendelnden Eisennadel. Ihre Bewegung war so schwach, dass man sie mit freiem Auge nicht sah. Man musste ein Fernrohr auf einen über der Nadel angebrachten Spiegel richten, um die feinen Schwankungen der beweglichen Skala zu sehen. Humboldts Vermutung traf zu. Das Erdfeld fluktuierte. Seine Stärke änderte sich periodisch. Aber Gauss maß in kürzeren Intervallen als er. Er maß genauer und natürlich rechnete er besser. Es belustigte ihn, dass Humboldt entgangen war, dass man die Dehnung des Fadens berücksichtigen musste, an dem die Nadel hing. Stundenlang beobachtete Gauss beim Licht einer Öllampe dieses Pendeln. Kein Laut drang zu ihm herein. So wie ihm damals die Ballonfahrt mit Pilatre gezeigt hatte, was der Raum war, würde er jetzt irgendwann die Unruhe im Herzen der Natur verstehen. Man brauchte nicht auf Berge zu klettern oder sich durch den Dschungel zu quälen. Wer diese Nadel beobachtete, sah ins Innere der Welt. Manchmal schweiften seine Gedanken zur Familie ab. Eugen fehlte ihm. Und Minna ging es schlecht, seit er weg war. Sein Jüngster würde bald mit der Schule fertig sein. Auch der war nicht besonders intelligent. Er würde wohl nicht studieren. Man musste sich damit abfinden, man durfte die Menschen nicht überschätzen. Wenigstens verstand er sich mit Weber immer besser, und erst vor kurzem hatte ein russischer Mathematiker ihm eine Abhandlung geschickt, in der die Vermutung geäußert wurde, dass Euklids Geometrie nicht die wahre sei und parallele Linien einander berührten. Seit er zurückgeschrieben hatte, dass ihm keiner dieser Gedanken neu war, hielt man ihn in Russland für einen Angeber. Bei dem Gedanken, dass andere bekannt machen würden, was er so lange schon wusste, fühlte er ein ungewohntes Stechen. So alt hatte er also werden müssen, um zu lernen, was Ehrgeiz war. Hin und wieder, wenn er die Nadel anstarrte und nicht zu atmen wagte, um ihren lautlosen Tanz nicht zu stören, kam er sich wie ein Magier der dunklen Zeit vor, wie ein Alchemist auf einem alten Kupferstich. Aber warum nicht? Die Scientia Nova war aus der Magie hervorgegangen, und etwas davon würde ihr immer anhaften.